Wir haben so kurz vor dem Gottesdienst überlegt, wie der Titel der Predigt sein soll. Das kommt ja immer auf eine CD und übrigens, die könnt ihr auch mitnehmen im Bücherladen. Und so richtig wussten wir nicht, wie können wir das, was ich heute so auf dem Herzen habe, benennen, ohne dass die halbe CD vollgeschrieben ist. Ohne so einen Paulussatz. Ein Titel war die Wüste Gottes. Oh, jetzt weißt du, was kommt. Das wird richtig schwer heute Morgen. Ja. Nein. So ein anderer Titel war, erlebe die Herrlichkeit Gottes in der Wüste. Oder der Notausgang aus der Wüste. Also es geht um Wüste, aber es geht darum, nicht nur um die Wüste, sondern auch um den Ausgang. Um seine Herrlichkeit inmitten von schweren Zeiten. Und jetzt weiß ich gar nicht, auf was wir uns am Ende geeinigt haben, aber das ist die Grundrichtung. Und ganz ehrlich, ich glaube, so manch einer von uns hier, der steckt so mittendrin, oder? In der Wüste, mal kurz aufzeigen. Nein, nein, es reicht ja, wenn ich mich hier melde. Aber wisst ihr was? Das Geniale ist, in der Wüste kann man mittendrin, wenn wir das ernsthaft meinen, was wir gerade so alles so gesungen haben, Oasen erleben. Ich bin durch manche Wüstenwanderung durch, und habe sehr oft erlebt, wie mitten in der Wüste es möglich ist, eine Oase zu erleben. Und die zweite gute Nachricht, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Ich meine, manche Wüstenwanderer, aber dafür werde ich auch heute ein paar Dinge aufzeigen. Jesus war ja auch in der Wüste. Manche laufen unendlich durch und ich weiß nicht, vielleicht die sterben sogar noch in der Wüste, aber das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist, dass wir relativ schnell durchgehen und in der Wüste seine Herrlichkeit erleben, in der Wüste seine Hoffnung erleben und wissen, das Licht ist am Ende des Tunnels ist da. Und ich habe gedacht, bevor ich damit loslege, erzähle ich euch mal so zwei Oasen. Die hatte ich letztes Wochenende. Letztes Wochenende, mein genialster Gottesdienst war letztes Wochenende, ich würde mal sagen fast in diesem Jahr, aber er war nicht hier. Er war auf der Esoterikmesse. Wir hatten auf der Esoterikmesse Gottesdienst, wo ich sage, ich war fassungslos. Hätte nie gedacht, dass sowas geht. Wir sind hingefahren, wir hatten dort unseren Stand gehabt. Links neben uns die Wahrsagerin, die hat die Karten gelegt. Und die haben wir irgendwie ganz schön in Stress gebracht, weil unser Stand war so viel war so voll, dass die kam und sich beschwert hat, weil die ganzen Leute bei uns waren. Rechts neben uns eine völlig okkulte Hütte und wir so mittendrin. Es hat mir gefallen. Ich ging so am Freitagabend erstmal durch, habe mir das mal alles angeguckt. Ich kannte das ja so gar nicht. Und dann stand so ein Wahrsager da, so ein Zukunftsschauer und guckte mich an und sagt, na, Sie haben aber eine Aura. Ich dachte, was? Ich habe vielleicht einen Heiligen Geist. Manchmal merke ich ihn auch. Aber eine Aura wüsste ich jetzt nicht, wo ich die jetzt hier aus der Tasche gezogen haben soll. Und dann guckte er mich an und sagte, die großen Pläne in Ihrem Herzen, die müssen Sie leben. Dann habe ich ihn völlig durcheinander gebracht. Ich habe gedacht, das tue ich. Sie sind ein Widder oder ein Löwe. Ich sage, Ich wollte ihm noch sagen, ich bin vom Sternzeichen her Lamm. Das hätte er dann gar nicht kapiert. Auf jeden Fall in einem zweiten Gespräch, er guckt ja in die Zukunft, bin ich zu ihm gegangen mit meinem kleinen evangelistischen Heft und habe ihm gesagt, wissen Sie, hier habe ich meine Zukunft schon mal reingeschrieben. Falls ihr das Heft kennt, lebe den Traum, da ist ja mein Grabstein drin. Und da steht ja ganz groß drauf, hurra, ich lebe. Und er guckte ganz verdutzt. Ich glaube gar nicht, wie viel Spaß man auf der Esoterikmesse haben kann. Ralf und ich und noch ein Verleger aus der Schweiz, wir waren in einem Seminar von einem Geistheiler. Wir haben uns doch gedacht, wir müssen aber gucken, was die Konkurrenz macht. Die Konkurrenz ist ja nicht der Stand von der Gemeinde auf dem Weg. Mensch, wir sitzen doch im gleichen Boot. Die Konkurrenz ist doch eine ganz andere, Mr. S. So setzen wir uns da rein und Ralf, ich, wir alle saßen da hinten und haben so ein bisschen gebetet. Jetzt ganz leise. Und der Typ hüpfte vorne rum, so ein Geistheiler, hatte so eine komische Box in der Hand und sagt, gleich spürt ihr die Energie. Wir saßen da, spürten erstmal gar nichts. Erste Reihe eine Frau mit Rückenschmerzen. Und dann irgendwann kam anscheinend die Energie, also keiner hat sie gespürt, die Frau auch nicht. Und dann fragt er, was machen denn jetzt die Rückenschmerzen? Ja, minimalst, eventuell vielleicht doch schon ein bisschen besser. Und uns hat so Spaß gemacht, dem einfach seinen Stecker rauszuziehen. Nichts ist passiert. Und wir mussten schmunzeln. Und dann kamen wir zurück zum Stand. Ich hatte ja gedacht, dass der Pfarrer Daniel Hari die Heilungsgeschichten dort macht. Und dann hörte ich nur, ja Werner, der Daniel ist weg, jetzt musst du weitermachen. Ich habe gedacht, oh Gott, ich habe ja noch nie auf einer Esoterikmesse. Aber ich sag euch, die Esoteriker sind so geniale Leute. Ist jemand hier von Esoterikern? Hey, wir mögen euch. Wir sind nicht gegen euch. Kam ja einer zu mir und sagt, Mensch, du bist Pastor, was machst du hier? Du sagst doch, wir kommen doch alle vom Teufel. Ach Mensch, da sind so viele Suchende und wir haben so viele von diesen erreicht. Und es war unglaublich, was geschehen ist. Schon beim ersten Mal, ich war noch ganz unsicher, die Frau legte die Karten, die hinten neben uns haben irgendwelche Geister beschwört und ich fing auf einmal an, von Jesus zu erzählen. Und dann stand eine Frau ganz in Schwarz, schmerzverzerrtes Gesicht, die hatte Schmerzen im Rücken gehabt. Ich hatte jetzt keine Powerbox dabei, aber Power war da, weil der Heilige Geist war da. Und ich habe kurz gebetet und augenblicklich strahlte diese Frau mich an, das Gesicht, das machte wie Doing und es war verändert. Und sie guckte und sagt, die Schmerzen sind ja völlig weg. Die Nächste kam und sagt, meine Füße tun weh, die Schuhe sind zu klein. Ich sage, dafür kann ich nicht beten, dann musst du zum Schuster gehen. Aber das Problem war nicht, dass die Schuhe zu klein waren, sondern sie hat sich den Zeh gebrochen, eine Schwellung, und deswegen schmerzte es. Also habe ich gebetet, nicht, dass die Schuhe größer werden, sondern dass dort Heilung in den Fuß hineinkommt. Auf einmal sagt die Frau, das gibt's ja gar nicht, der Schuh passt wieder richtig und die Schmerzen sind weg. Und so ging das einer nach dem anderen. Und ich habe das kann doch nicht wahr sein. Ist ja unglaublich, was an solch einem Ort passiert. Übrigens, im September geht's weiter. Es waren diesmal nur wenige mit, also das nächste Mal, wer ist dabei? Ich glaube, ihr solltet mitkommen, das wird Spaß machen. Eine Frau, Moment, geht ja noch weiter. Dann saß eine Frau da und sagte, ja, ich habe als kleines Kind an Gott geglaubt, aber irgendwie ist mein Glaube abhanden gekommen und ich bin weit weg. Aber ich wünsche mir wieder diese Beziehung zu Gott. Und dann saß sie da und hat sich unter Tränen bekehrt. Und ich habe gedacht, das ist ja genial. Mitten auf der Esoterikmesse. Das nächste Mal haben wir einfach für die Kranken gebetet. Und dann habe ich ihnen erklärt, wisst ihr, das Entscheidende ist nicht die Heilung, sondern der Heiler persönlich. Ihr könnt ihn kennenlernen. Hab ihn kurz erklärt, Kreuz auf Erstehung, wie man Jesus kennenlernen kann. Hab dann gebetet, hab am Ende gefragt, wer hat das Gebet mitgesprochen und sein Leben gerade Jesus gegeben. Das haben sich fast alle gemeldet. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ein Bekehrungsaufruf mitten zwischen Wahrsagerin und so weiter. Und es war unglaublich, was Gott dort gewirkt hat. Und dann am Sonntag, ich bin hingefahren und war schon so richtig. Ich habe gedacht, wow, Herr, das wird genial heute auf der Esoterikmesse. Ich freue mich richtig drauf. Kam eine Frau zu mir und sagte, wissen Sie, Sie haben gestern für mich gebetet und sie kam extra, um mir das zu erzählen. Und dann erzählte sie, sie hatte Borreliose, das bedeutet ein Zeckenbiss. Und wenn man den nicht behandelt, ist das ziemlich ätzend. Lähmungserscheinungen, man kann schlecht gehen. Es ist nichts, was wirklich Spaß macht. Auch nichts, wo man eine Tablette schluckt und das ist weg. Das ist ätzend. Und dann sagte sie, und ich konnte sehr schlecht gehen. Und heute Morgen werde ich wach und ich bin heute gelaufen wie ein 20-jähriges Mädchen. Die konnte das gar nicht fassen und strahlte mich an. Hammer. Und ein Ding nach dem anderen auf der Esoterikmesse. Gott wirkt sogar an solchen Orten. Warum sage ich euch das? Geht ja auch so ein bisschen durch eine Wüste. Mitten in der Wüste gibt's tolle Oasen. Wir können sagen, oh nö, in der Wüste, jetzt schließen wir uns erstmal ein. Wir können mittendrin auch die Herrlichkeit Gottes erleben. Erzähle noch eine Geschichte. Die nächste Oase. Zurzeit gehe ich von Oase zu Oase. Da machen Wüsten richtig Spaß. Da merkt man gar nicht, dass man in der Wüste ist. Krieg ein E-Mail, da habe ich mich richtig geärgert. Eine Einladung, ab und zu, wir stehen auf irgendeiner Liste von einer Plattenfirma, die schickt mir Einladungen und ich komme immer nie rein, weil die wissen, wir sind nur so ein kleiner Fisch. Und diesmal eine Einladung zu einer Party mit Till Schweiger. Und so ging die ganze Liste, Wladimir Klitschko und eine Liste. Und ich habe gedacht, ach, na, kommst sowieso nicht rein, aber schick doch mal ein E-Mail hin. E-Mail kam sofort zurück. Herr Nachtigall, wenn Sie sich akkreditieren wollen, dann bitte schicken Sie jetzt ein Mail. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich darf dorthin. Till Schweiger, Verena Poth, Gina Wild, kennt die jemand aus dem Film? Pornodarstellerin, na gut. Ich habe gedacht, Mensch, die muss doch mal hören, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sie liebt. Mein Problem war, ich war an dem Wochenende in Hamburg. Ich hab mir den Kopf zerbrochen. Ich habe gedacht, was soll ich machen? Die Party geht ja erst nachts um 12 los. Nach meiner Predigt bis abends um 10 setze ich mich in Zug, fahre nach Berlin und fahre sofort mit dem Nächsten wieder zurück, um dann morgens wieder dort frisch zu sein. Ich wusste, das geht nicht. Also habe ich gedacht, ich schicke da mal meine Frau hin und meine Tochter war ganz heiß. Oh Papa, zu Til Schweiger bitte. Und Yvonne Katterfield ist da. Die hätte mich auch interessiert. Na klar, braucht auch Jesus. So, also ist meine Frau hingegangen. Was macht sie? Schnappt sich den Til Schweiger, erzählt ihm von Jesus und sagt so, Herr Schweiger, ich glaube, ich muss mal für Sie beten. Legt ihm die Hände auf, mitten auf dieser Party und betet für Til Schweiger. Der braucht auch Jesus, oder? Also Oase von Oase. Und die letzte Oase war, kriegt eine E-Mail vor ein paar Wochen, nicht schon wieder die Party. Ich habe mich ja geärgert. Ich durfte nicht dabei sein. Aber naja, da wurde während der WM ein Film über uns gedreht. Hauptsächlich Jugend mit einer Mission. Wir waren auch ein bisschen was drin. Und ich hörte nur die Presse sehr aggressiv dagegen. Wie immer Fundamentalisten und dieser ganze Quark. Der Film eher relativ harmlos. Und wir waren eingeladen. Der Hauptdarsteller, Til Schweiger von Jugend mit einer Mission, ist doch lustig. Da ist mal ein Hauptdarsteller und der lief auf der Berlinale. Und wir saßen dort, Berlinale, Cinemax, der große Saal, die ganze Hütte, krachevoll. Hauptdarsteller Tillmann vor von Jugend mit einer Mission. Ist das klasse. Und dann haben sie gezeigt, wie die Leute evangelisiert haben und so weiter. Ein Schwenk mittendrin. Ich komme relativ gut weg in dem Film. Nicht jeder kommt gut weg. Aber bei mir haben sie eher die Interessanten und nicht die 10 genommen, wo ich mich gerade dämlich verhalte. Die gibt's auch. Und dann kommt ein Schwenk. Man sieht, der Kameramann, die zeigen die große Kirche, dann in die Kirche rein und zeigen eine Veranstaltung mit Paulo Sergio, den wir zur WM hier hatten, den brasilianischen Fußballstar. Und am Ende des Filmes waren wir eingeladen zur VIP-Party. Wir konnten den Leuten von Jesus erzählen. Und dann sagte die eine Pressebeauftragte, ja, Sie wollen ja die Leute bekehren. Ich sage, na Logo, das will ich mit dir auch. Ich sage, na klar, du musst doch den lebendigen Gott kennenlernen. Ich will dich für keine Sekte bekehren, haben wir gar kein Interesse. Unsere Botschaft, hey, es gibt einen Gott, der dich total liebt. Die nächste Oase. Am nächsten Tag lief der Film Schönhauser Straße. Und ich durfte mit den Regisseuren, die alle nicht ganz so freundlich waren, auf der Bühne stehen und Rede und Antwort. Und konnte auf der Bühne noch mal kurz das Evangelium rausknallen. Ich habe gedacht, nutzt doch die Chance. Also es gibt Oasen mitten in der Wüste. Lasst sie uns nutzen. Lasst uns nicht sagen, ach Mensch, wir warten erstmal, bis irgendeine Krise vorbei ist. Wer weiß, wann die nächste kommt. Also, wir werden heute Morgen von Jesus lernen, wie wir siegreich durch die Wüste gehen. Es gibt ja manche Christen, die gehen schon 40 Jahre durch die Wüste. Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, ach, Gott hat mich in die Wüste geführt, jetzt bin ich in der Wüste. Aber das war nichts anderes, als die Seele hing irgendwie durch und da hat sich eine Depression da so noch ein bisschen mit reingeparkt und dann blieb man in der Wüste, weil man nicht gelernt hat, Gottes Wort anzuwenden, mit Power durchzugehen und siegreich in der Wüste zu sein. Manche Wüsten sind seelisch. Und das ist gar keine Anklage, sondern eher, wir können lernen von Jesus, wie wir siegreich werden in der Wüste. Also ich möchte siegreich durch schwere Zeiten durchgehen. Ich hoffe, ihr auch. Wisst ihr, und wenn wir gehorsam sind, Wüstenzeiten können manchmal schnell vorbeigehen. Ich meine, wer hat heute Morgen hier Lust, lange in der Wüste zu leben? So mal die nächsten 40 Jahre Hand hoch? Weil dann geh lieber raus, dann erspar dir das Ganze. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte schnell durch die Wüste durch. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du kennst Gott nicht und du bist in einer Wüste. Dann möchte ich dir sagen, die größte Oase, die es gibt, ist nicht eine Gemeinde, sondern ist der lebendige Gott selbst. Er ist die Antwort. Er hat Jesus geschickt, damit wir aus der ewigen Wüste rauskommen, die Ewigkeit bei ihm verbringen, aber schon hier auf Erden erleben, wie wir in das verheißene Land hineinkommen. Und das sollst du mit deinem Leben auch, in das verheißene Land hineinkommen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das Volk Israel, es war ungehorsam. Wie lange war das nochmal in der Wüste? Bitte? 40 Jahre. Die waren ungehorsam, also eine Runde nach der anderen. Ich habe gehört, dass die locker in 3 Wochen hätten durchgehen können. Das ist für mich ein Riesenwunder. Wie waren die so verbrettert und vernagelt? Wussten, wir können hier in 3 Wochen durch sein und laschen 40 Jahre im Kreis. Aber wie viele von uns sind mit dem Problem, wir drehen uns immer wieder im Kreis? Kennen mich ja auch. In ein paar Dingen laufe ich ja auch im Kreis und anstatt mal durchzukommen. Wie lange war Jesus in der Wüste? 40 Tage. Und dann war die Wüstenzeit zu Ende. Und was hat er dann gemacht? Jesus kam aus der Wüste. Was war dann? Er war fertig. Er hat sich gedacht, das war's. Boah, war das anstrengend. 40 Tage, er hat nichts gegessen, kein Dönerladen, nichts getrunken. Dann die mächtigen Versuchungen des Teufels. Er hat gedacht, jetzt mache ich erstmal 3 Jahre Urlaub. Wie hat er sich gedacht? Jetzt starte ich den Dienst. Und dann ging sein Dienst los. Und was lesen wir dann? Und so sollen Wüstenzeiten zu Ende sein. Lukas 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen. Gute Botschaft zu bringen. Unsere Wüstenzeit soll schnell zu Ende sein mit einem Ziel, dass wir in der Berufung Gottes wieder leben. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Befreiung auszurufen, den Blinden, dass sie wieder sehen. Die Wüste hat ein Ziel, uns wieder zurechtzurücken, damit wir in ein anderes Level von Herrlichkeit hineinkommen. Und das glaube ich sehr ehrlich für diese Gemeinde, aber auch für dein Leben. Gott schickt uns manchmal in Wüsten, um Dinge in Ordnung zu bringen. Und wir entscheiden selbst, gehen wir 40 Jahre im Kreis oder gehen wir durch und kommen in die Herrlichkeit Gottes hinein. Jesus war erfüllt vom Geist. Er ging nicht seelisch durch die Wüste und fing an zu jammern, sondern er war erfüllt vom Geist Gottes. Und auch das ist etwas, was wir erleben können. In schweren Zeiten die Geborgenheit bei Gott. Gerade in den harten Zeiten, wenn du weißt, ich kann nicht mehr. Auf einmal ist solch eine Geborgenheit durch den Heiligen Geist da. Was ist die Wüste? Ich meine, die Wüste ist ein Ort von Extrem. Tagsüber ist ja nicht 25 Grad und dann spazierst du da so locker durch. Das sind Temperaturen, wenn ihr das noch nicht erlebt habt. Ich war ja mal im Sudan, so bei 46 Grad und kein Lüftchen weht. Das ist richtig lustig. Ich meine, ich hatte zum Glück dort noch eine Bude, wo ich mir ab und zu meine kalte Cola geholt habe. Aber das durchzuhalten, das ist extrem. Wüste heißt, es wird richtig heiß. Und ganz ehrlich, in deinem Leben wird das auch manchmal richtig heiß, oder? Alles dreht sich, du weißt nicht mehr, wie weiter. Probleme stapeln sich übereinander. Es wird heiß in deinem Leben. Aber eins, wofür die Wüste auch stehen kann, ist, es wird heiß. Es ist viel lichter, weil auch die Herrlichkeit Gottes hineinkommen will. Und es liegt an uns, sie reinzulassen. Ein zweites in der Wüste ist, in der Nacht, es ist sehr dunkel und es wird ziemlich kalt. Das ist die Überraschung in der Wüste. Das ist nicht der laue Abend, es wird auch richtig kalt in der Wüste. Und auch das ist für mich ein Bild, die Abgründe unseres Herzens. Die sind manchmal ganz schön finster. Vielleicht weißt du, wovon ich gerade rede. In der Wüste gibt es kein Versteck. Ich bin einmal in Israel 2 Stunden durch die Wüste gefahren und ich hatte, mal ganz smart zu sagen, massive Magenprobleme und musste aufgrund dessen im Viertelstundentakt auf Toilette. Jetzt fahren wir im Bus durch die Wüste und ich saß dort und ich dachte, ich halte es nicht mehr durch. Meine letzte Chance, irgendwo so ein kleiner Kaktus, aber ganz ehrlich, ich sah schon die ganze Reisegruppe Werner versteckt hinter dem Kaktus und alle stehen da mit Fotoapparat. In der Wüste kann man sich nicht verstecken und in den Wüsten Gottes können wir uns vor Gott auch nicht verstecken. Aber er kommt nicht mit einem Fotoapparat, um sich lustig über uns zu machen, sondern er will uns verändern, gerade rücken und wir rausholen. Die Wüste Gottes. Man braucht Hilfe, man ist allein. In der Wüste kannst du nicht überleben. Wenn Gott dich in solch eine Wüste hineinführt, du kannst versuchen, aus eigener Kraft dich durchzuquälen und so weiter. Aber was brauchst du in der Wüste? Du brauchst Wasser, Salz, Schatten. Wisst ihr, ohne die Gnade Gottes würden wir alle nicht überleben. Stimmt das? Ohne die Gnade Gottes, oh Mann. Wie kommen wir in die Wüste? Nur ganz kurz und dann schauen wir uns an, wie Jesus die Wüste überwunden hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in die Wüste zu kommen. Das eine ist aus der Zeit des Sieges. Du denkst, Mensch, klasse, ich schaffe das alles selbst. Gibt ja so manch einer, der sagt, Mensch, wenn man in den Gemeinden in Deutschland den Heiligen Geist wegnehmen würde, viele würden das gar nicht merken. Dramatisch. Dramatisch. Eher sollten wir zumachen. Wir denken, wir schaffen es alleine. Dann führt uns Gott manchmal in die Wüste, um unsere eigene Stärke zu zerbrechen. Oder wenn Schuld da ist, um unser Leben in Ordnung zu bringen. Und auf einmal brechen alle Dinge unter uns zusammen. Und Gott bringt uns rein in die Wüste mit einem Ziel. Vielleicht dich auch. Nicht dich zu zerstören, sondern den Gott, den ich kennengelernt habe, der am Kreuz alles gegeben hat, hat ein Ziel, uns in Ordnung zu bringen. Ich habe nie erlebt, dass Gott mit den Macken von Werner Nachtigall, also zumindest meint meine Frau, ich hätte noch welche, aber ich kenne sie auch, also ganz so verblendet bin ich jetzt auch nicht. Aber ich habe immer wieder so viel Gnade und Barmherzigkeit Gottes erlebt, wenn ich mich einfach vor Gott gestellt habe und gesagt, Herr, hier, ich mache mein Herz auf. Und ich habe nie erlebt, dass Gott hart war. Was wir gerade vorhin von Daniel gehört haben, mit einem harten Herzen, da hat Gott seine Mühe. Wenn wir uns versperren und sagen, nein Gott, bis hierhin und nicht weiter. Aber wenn wir unser Herz vor Gott öffnen, er will uns korrigieren, aber nicht zerstören. Die Wüste ist ein Ort, da können wir so richtig nackt vor Gott stehen. Das kann auch eine Stunde von Wahrheit sein, wo Dinge aus deinem Leben sich offenbaren und trotzdem mit einem Ziel, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. So, also, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Wüste an, durch die Jesus gegangen ist. Und nochmal, es liegt an jedem von uns, wie lange Wüsten dauern. Ob sie lange dauern oder schnell vorbeigehen, liegt an uns. Lukas 4, 1 bis 13, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geist. Wow, so ist gut, durch Wüsten zu gehen. Kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und vom Teufel versucht. Also er war voll des Heiligen Geistes. Wisst ihr, in Wüsten können wir auch zusammenbrechen. Und ich glaube, jeder von uns, der schon ein paar Tage älter ist, der kennt Phasen, wo er nicht mehr weiter weiß, wo er sich ausgebrannt fühlt, wo er denkt, ich kann nicht mehr, ich kämpfe mich ab, ich bin müde geworden. Gott will, dass so eine Erfrischung, solch ein Strom des Lebens in dein Leben hineinkommt. Wo du denkst, ich kann nicht mehr. So, und jetzt schauen wir uns kurz die Versuchung an, die erste Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprichst du diesem Stein, dass er Brot werde. Die erste Versuchung war der Status von Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, so gar keine Frage, wenn du. Jesus hätte gesagt, Moment mal, was denkst du denn, wenn du, ich bin Gottes Sohn. Aber weißt du, auch der Teufel nagt an deinem Status. Auch der Teufel hat eins im Sinn, auch durch solch Gemeindenkrisen, wie wir sie gerade erleben. An deinem Status zu nagen. Solche sagen, du kannst enttäuscht sein von Leiterschaft, magst sogar recht haben. Aber ganz ehrlich, der Teufel hat eins im Sinn, dich von Jesus wegzubringen. Er möchte an deinem Status nagen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du berufen bist, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Wisst ihr, ich habe von Menschen, ich habe selber beste Freunde von früher, die in einer Gemeindekrise, damals waren wir in einer anderen Gemeinde, Top-Mitarbeiter waren. Der eine, es war ein unglaublich guter Freund von mir. Durch die ganze Gemeindekrise wurde er so erschüttert, dass er sich völlig vom Glauben abgewandt hat. Und ich war fassungslos. Weißt du, dann kann man Schuld geben dem oder dem, aber um Schuldzuweisung geht es doch gar nicht. Erkenne hier die Schliche des Teufels, wenn er an deiner Berufung sägen will, sondern mach sie besser fest und sag, egal welch ein Sturm pfeift im Südstern, auf meiner Arbeit, wo auch immer, ich mache meine Berufung fest. Ich bin ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes und da kann der Teufel machen, was er will. Ist das okay? Oder wollen wir sagen, nur weil hier es mal wieder rappelt, ach, pfeif auf die Bibel und beten, hilft dir auch nichts. Bringt doch auch nichts weiter, oder? Krisen können uns viel mehr und näher zu Gott bringen. Die erste Versuchung war der Status. Wisst ihr, der Teufel, er hat kistenweise Lügen, Ablehnungen, Bitterkeit, Minderwertigkeit, Angst. Seine Regale sind voll für dich. Er möchte dir diesen ganzen Gammel aufladen. Aber Gott hat kistenweise Hoffnung, Fülle, Leben für dich. Und es ist gut, wenn wir unseren Feind kennen. Das meine ich sehr ehrlich. Jesus kannte den Feind und er hat ihn geschlagen. Jetzt frage ich mal so in die Runde, wer ist heute Morgen, jetzt bitte ehrliche Antwort, wer ist heute Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden? Nicht? Handzeichen bitte. 4.30 Uhr? Doch, eins sehe ich da hinten. Ich melde mich auch. Günther, zum Beten oder Fernsehen gucken? Also ich sag's ehrlich, ich bekenn's einfach mal. Ich bin heute Morgen 4.30 Uhr aufgestanden. Gebetet habe ich für den Gottesdienst etwas später. Aber um 4.30 Uhr habe ich auch gebetet, dass Wladimir Klitschko, dem, wie heißt er jetzt, Sultan Ibrahimov, dass der den Sultan Ibrahimov so richtig einen auf die Klappe haut. Ich mag Klitschko, habe den vor 2 Jahren mal intensiv von Jesus erzählt. Mensch, was wäre das für ein Zeugnis, wenn die zum Glauben kommen und wir könnten in der Ukraine mal auf einer unserer Missionstouren den Klitschko mitnehmen. Aber wisst ihr, was mir das gezeigt hat? Der Klitschko kannte seinen Feind. Wenn ihr den Kampf nicht gesehen habt, jetzt könnte man ihn sich noch angucken, aber so doll war er nicht. Er kannte genau seinen Feind. Er wusste, wie er den Typen über 12 Runden abhält. Und du musst deinen Feind kennen. Du musst wissen, wie du den Satan nicht nur über 12 Runden, sondern völlig aus deinem Leben raushalten kannst und besiegen kannst. Hallo? Seid ihr noch mit mir oder denkt ihr jetzt, oh nee, ich habe Klitschko verpennt? Fängst du an, dich zu ärgern? Bitte wieder zu mir zurückkommen. Das sollte nur ein Beispiel sein. Weil es ist wichtig zu wissen, wie wir dem Feind in Wüstenzeiten begegnen können, weil wir können ihn besiegen. Kann ich da mal so ein Amen hören? Boah, das spürt was von Autorität und überzeugt sein. Vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter, dann wird das Amen lauter. Wie hat Jesus dem Feind widerstanden? Was hat er gesagt? Auch. Das war die letzte Versuchung und der größte Sieg. Aber ich meine in dieser Geschichte. Hätte ich gesagt, hey, was bildest du dir ein, du eingebildeter Futz? Ich bin der Sohn Gottes, das hat er alles nicht gesagt. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Ihr Lieben, wer denkt, die Bibel ist ein religiöses Buch, da muss ich ab und zu, weil das sagen die in der Gemeinde, ein paar Seiten drin lesen, dann hilft das irgendwie. Oh mein. Wenn die Bibel so liest wie die Bildzeitung, da kommen wir nicht weiter. Die Bibel ist Gottes Wort und hat Kraft. Und wenn der Teufel das Wort Gottes hört, da zieht er seinen Schwanz ein. Das hat Power. Jesus hat gesagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Punkt. Auch du kannst den Teufel genauso widerstehen, durch Gottes Wort. Du kannst zu deinen Problembergen, die der Teufel in der Wüste aufbaut, sprechen. Wusstest du, dass man Berge wegsprechen kann? Also bitte nicht hier unsere Schweizer Fraktion. Ihr könnt lange euch vor die Berge stellen, die hat der Herr geschaffen. Aber unsere Problemberge, die können wir siegreich, Krankheitsberge, unterschiedliche Berge in unserem Leben, die können wir siegreich angehen, indem wir Gottes Wort aussprechen und sie überwinden. Ich glaube, manchmal, wir brauchen eine Offenbarung darüber, welch eine Kraft in dem Wort Gottes ist. Der Status, Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, also in dem zweiten Petrusbrief, darum, Brüder, ihr Schwestern auch, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, damit, wenn ihr diese Dinge tut, ihr niemals straucheln werdet. Mach deine Berufung fest. Egal, wie das Südsternboot wackelt oder was immer wackelt in deinem Leben, weißt du, ich bin ein Kind Gottes. Meine Berufung ist die Ewigkeit bei Gott. Meine Berufung ist es, ich weiß nicht, was deine spezielle Berufung ist, aber mach sie fest. Nummer zwei, die zweite Versuchung sind weltliche Dinge. Damit kommt der Teufel und will uns immer wieder verführen. Da kommt er zum Beispiel und sagt, stell doch deinen Wecker auf 4.30 Uhr und guck Klitschko. Manche fallen drauf rein. Ich zum Beispiel. Naja, homöopathisch ist das okay, aber in großen Dosen wird es irgendwann schwierig. Vers 5 und Vers 6, der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Ich meine, wie lächerlich. Er ist der Sohn Gottes. Er hat nicht hier unsere kleine Erde geschaffen. Er hat Galaxien geschaffen. Es gibt, glaube ich, 100 Milliarden Galaxien. Ich meine, das gehört ihm alles. Also es ist ja, das wäre so lustig, als wenn man, weiß ich nicht, wenn es einen König von Deutschland geben würde, den in den Wedding reinzerrt und sagt, pass auf, dieses Haus, irgend so eine olle Schrottbude, dieses Haus kann dir gehören. Der guckt den an und sagt, hey Moment, ich bin der König hier, mir gehört alles. Deine Kiste hier im Wedding, du, die tönt mich nicht an. Jesus gehört alles. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Chef im Universum. Ihm gehört alles. Und der Teufel kommt mit so einem Popelkram. Aber das macht er ganz ehrlich mit uns auch. Kennst du das? Und manchmal können wir unsere Berufung wegschmeißen, weil er uns wie Esau solch ein Linsengericht anbietet. Und Esau ist schwach, für mich unvorstellbar, bei einem Steak hätte ich auch noch zugegriffen, aber Linsen, also das ist für mich schwer nachvollziehbar. Bei Linsen hätte ich gedacht, oh nee, ich habe heute meinen Fastentag. Aber wisst ihr, das ist ja auch nur ein Zeichen dafür, dass wir unsere Berufung verpassen können für Kleinigkeiten. Und der Teufel kommt und zeigt uns Kleinigkeiten und dem Jesus hat ja nur eine Kleinigkeit. Das alles will ich dir geben. Und Jesus sagt, mir gehört auch viel mehr. Der ganze Kosmos gehört mir. Was tat Jesus, um ihm zu widerstehen? Wow, hier lerne wie Klitschko deinen Feind zu kennen und zu besiegen. Vielleicht sollte das dir Predigtthema sein. Können wir das noch ändern? Lerne von Klitschko. Verkauft sich dann vielleicht besser. Zumindest in der Boxerszene. Was sagte Jesus? Vers 8, du sollst deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Das sagt er. Er macht die Prioritäten fest und das ist gut in Wüstenzeiten, die Prioritäten festzumachen. Gott ist unsere Nummer eins. Und ich rede nicht davon, dass wir jetzt eine harmlose Proklamation machen und sagen, Herr sei unsere Nummer eins. Nein, wir machen eine kraftvolle Proklamation. Aber ich rede auch nicht nur von Proklamationen. So gut ich sie finde, muss ich ehrlich sagen. Es ist wichtig, wenn man das manchmal gemeinsam tut und sagt, Gott sei unsere Nummer eins. Aber entscheidend ist, dass das auch noch bis zum Montag reicht und bis zum Dienstag, dass das unsere Lebenseinstellung ist, was immer kommt. Unsere Priorität ist klar, Gott ist unsere Nummer eins. Weil ganz ehrlich, hinter Jesus stand ein heiliges Leben. Wir alle wissen, wir haben es nicht geschafft, sonst hätte er nicht am Kreuz, damit hast du vollkommen recht gehabt, der größte Sieg war das Kreuz. Da hat er dem Teufel am meisten widerstanden. Unser Leben ist natürlich nicht völlig perfekt, aber auch unser Leben kann geheiligt ein großer Widerstand für den Teufel sein. Leben wir in Sünde, haben wir wenig Autorität. Wisst ihr, die Herrenhuter, die haben sich immer untereinander Fragen gestellt. Wow. Und das zeigt für mich, Christsein ist Lebensstil. Das ist mehr als nur etwas ein bisschen zu hören, ein bisschen überzeugt zu sein, sondern sie haben sich vier Fragen immer wieder gestellt. Untereinander. Nicht der Chef, den Rest, sondern da waren alle auf einer Ebene. Alle standen gemeinsam vor Gott und so geht es uns auch. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Nummer eins. Nummer zwei, wie sieht dein Gedankenleben aus? Nummer drei, wie sieht deine Ehe oder deine Beziehung zum anderen Geschlecht aus? Nummer vier, wer ist der Herr über deine Finanzen? Bist du frei von Habsucht? Das haben die sich immer wieder untereinander gestellt, um eins festzumachen. Unser Leben gehört Gott. Er ist die höchste Autorität in unserem Leben. Ich bin sehr begeistert. Zurzeit geht eine lustige Diskussion durch Deutschland, angestoßen durch das Christiwill. Da hat ein grüner Politiker gesagt, nein, das geht aber nicht. Ein Seminar über Homosexuelle. Dabei war es nichts weiter, als Menschen, die aus der Szene, aus der Ecke kommen, Hilfe anzubieten. Aber man merkt, welch ein Spirit immer mehr reinkommt von den ach so Toleranten. Das sind eher moderne Inquisiteure. Und da steht ein Pazani auf und sagt, Leute, steht auf, wenn ihr Christen seid. Wir stehen zu unseren Überzeugungen. Oh, das gefällt mir sehr. Wir stehen zu unseren Überzeugungen. Und dort wurde deutlich gesagt, immer wieder in Idea drin, wir unterordnen uns dem Staat, gar keine Frage. Es sei denn, er setzt göttliche Regeln außer Kraft. Unser höchster Regierender, der das letzte Wort in unserem Leben hat, wie heißt er nochmal? Jesus. Klare Prioritäten, Gott ist unsere Nummer eins. Letzte Versuchung. Und das glaube ich. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass der Teufel irgendwie Interesse hat, uns nur zu pieken, ein bisschen zu ärgern. Das will er an sich gar nicht. Der Teufel hat eins im Sinn, uns zu zerstören. Uns für die Ewigkeit von Gott wegzubringen. Der Teufel hat eins im Sinn, mit der Gemeinde sie zu zerstören, mit deinem Leben sie zu zerstören, mit meinem Dienst, mit deinem Dienst ihn zu zerstören. Der Teufel will nicht ein bisschen mit Murmeln spielen. Der will völlig zerstören. Und wenn er dürfte, wird er jetzt mit einer Pumpgun vor dir stehen und wird dich erschießen. Aber er darf es nicht. Er darf es nicht. Er will uns ins totale Verderben stürzen. Und ich sage das jetzt nicht, um dir jetzt Angst zu machen und zu sagen, ganz im Gegenteil. Hab doch vorhin gesagt, hey, so wie Klitschko, wir kennen unseren Feind und wir wissen viel mehr. Das ist für uns kein Sparringspartner. Der Teufel wurde am Kreuz völlig besiegt, sagt die Bibel. Absolut zur Schau gestellt und wir haben Autorität über ihn. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das will der Feind. Schlachten, zerstören, verderben. Aber wozu ist Jesus gekommen? Dass wir Leben haben im Überfluss. Satan will deine Berufung zerstören. Aber wisst ihr was? Das ist für mich das Geniale. Satan ist nicht übermächtig. Überhaupt nicht. Ich glaube, von seiner Power her, wenn wir ihn sehen würden, würden wir hier nicht schreiend rauslaufen, würden wir wahrscheinlich halbtot am Boden liegen. Das ist eine absolut gewaltige Persönlichkeit. Aber das Kreuz hat alles verändert. Als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht, wurde alles verändert. Ich glaube, ich habe mal die Szene erzählt, wie ich meine ganzen okkulten Platten weggeschmissen habe und mich von allem getrennt habe, mein Leben sehr bewusst unter die Herrschaft Gottes gestellt habe und wie es auf einmal ganz finster wurde in meinem Zimmer, mitten am Nachmittag. Und wie ich gespürt habe, wie eine Hand kam und wirkte. Das war natürlich nicht der ganz große Satan persönlich, der hatte irgendeinen kleinen finsteren Dämon geschickt, der reicht ja für einen Werner, um ihn platt zu machen. Und ich spürte, wie diese Hand sich, boah, und ich habe Angst gekriegt. Ernsthaft, der Teufel hat Power, richtig Power. Auch ihm können wir Raum geben, ist bloß nicht so gesund. Und während ich auf meinem Bett lag, ich hatte keine Ahnung, hatte noch nie das Teaching gehört, welche eine Autorität ich in Christus habe und so weiter, habe ich nur eins in meiner ganzen Verzweiflung geschrien, Jesus! Und auf einmal war es, als wenn jemand das Licht im Zimmer anmacht. Und er ist so schnell abgedampft, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Wisst ihr Leute, ganz ehrlich, der Teufel ist, was ist er? Besiegt. Und wir tun manchmal, als wenn wir mit ihm kämpfen müssten. Dabei ist er einfach besiegt. Und wir müssen es lernen, auch in den Wüstenzeiten, welch eine Autorität haben wir in Christus? Wer sind wir in Christus? Mensch, wir sind doch nicht ein frommes Packe und haben irgendeinen Ideologen, sondern unser Herr hat den Tod und den Teufel vollkommen besiegt. Und von diesem Sieg sollen wir heute noch zehren, sollen wir leben. Ich habe mir vorhin überlegt, was wäre, wenn ein Lehrling der Polizei auf einer Riesenkreuzung in Berlin, irgendwo so sechsspurige Straße, und der Lehrling steht dort, mitten auf der Straße. Und Trucker Willi kommt mit seinem 40-Tonner angebrettert. Der ist mächtig im Stress. Trucker Willi hat einen Termin, der hat auch keine Zeit, noch groß anzuhalten. Der gibt Vollgas. Und unser kleiner Lehrling, Polizistenlehrling, steht dort in seiner Uniform auf der Kreuzung und sieht Trucker Willi, sieht ihn richtig, den stehen schon Schweißperlen im Gesicht, dem Willi, weil er muss echt sein LKW irgendwie Richtung Marzahn, hat da einen Termin und so weiter. Was macht der Lehrling? Der sieht Trucker Willi, der kriegt Panik und rast so schnell er kann von der Kreuzung. Macht er das? Nein. Vielleicht ist er zum ersten Mal. Der ist erst seit 6 Wochen, ich weiß ja nicht, wann die Polizei solche Leute einsetzt, aber ist ja nur ein Gleichnis. Der ist das erste Mal auf der Straße. Und Trucker Willi kommt angenagelt mit dem 40-Tonner. Was macht er? Noch nicht ganz souverän, dem schlottern die Knie. Aber vielleicht findet er es auch richtig cool. Streckt einfach seine Hand aus und Trucker Willi bleibt stehen. Warum? Ganz ehrlich, wenn ich mich hinstellen würde, so, würd's mal versuchen. Ey, ich hoffe, Trucker Willi ist gläubig und hält an. Aber bei dem aggressiven Verkehr in Berlin würde ich eher schätzen, der hupt und ich springe noch gerade so von der Kreuzung runter. Die Uniform macht den Unterschied. Mit meinem Anzug könnte ich mich dort hinstellen und würde es vielleicht nicht lange überleben. Aber der Polizist hat die Uniform an, er steht unter der Autorität des Staates. Hallo, wenn wir an Jesus glauben, stehen wir auch unter Autorität. Dann haben wir nicht irgendwie einen Anzug an, sondern wir wissen, in dem Namen Jesus, wir können widerstehen. In dem Namen Jesus hast du Autorität, in deiner Wüste zu Problemen zu sprechen, dem Teufel zu widerstehen und hallo, siegreich zu sein. Und das sollen wir in den schweren Zeiten, die Herrlichkeit Gottes erleben, seine Power erleben und dem Teufel zu widerstehen und ihn zu besiegen. Lobpreisteam, kommt ihr schon mal auf die Bühne? Wir haben heute einfach den Gottesdienst mal so ganz kurz abgeändert. Aber wisst ihr, es ist recht wichtig, so wie Klitschko heute Morgen, als der in New York im Madison Square Garden um kurz nach 23:30 Uhr, 23 Uhr oder 22:30 Uhr Ortszeit New York, den Ring bestiegen hat. Er kannte seinen Feind. Und wenn ich jetzt sage, du musst deinen Feind kennen, meine ich damit nicht, welchen Teil der Leiterschaft meint er jetzt? Nein, das sind doch nicht unsere Feinde. Unsere Feinde ist ein anderer. Und da ist es wichtig, ihn zu kennen und ihm zu widerstehen. Und jetzt nochmal diese drei Punkte ganz schnell durch. Der Feind will eins, deine Berufung in Frage stellen, deinen Status. Er versucht eins durch schwere Zeiten, ihr könnt ruhig schon mal nach vorne kommen, durch schwere Zeiten dich von Gott wegzubringen. Mach deine Berufung fest und sag, Gott, ich werde alles tun, aber dich nicht verlassen. Mitten in der schweren Zeit, komm hinein, strahl hinein mit deiner Herrlichkeit. Er wird dich versuchen, durch weltliche Dinge zu verführen. Und auf einmal gibst du vielleicht deine Berufung auf, wie Esau einfach für so ein paar Linsen alles verscherbelte. Das wäre dramatisch. Das Letzte ist natürlich, er will dich zerstören. Er kommt mit allem Möglichen, um uns zu zerstören. Aber ich weiß eins, durch Christus haben wir Autorität zu widerstehen. Und ich habe gedacht, vielleicht widerstehen wir ihm heute Morgen dort, wo es bei dir notwendig ist. Wenn du merkst, dass der Feind in gewissen Bereichen deines Lebens nagt, dann werden wir ihm jetzt einfach mal widerstehen und werden auch zu manch einem Berg sprechen, dass so ein Berg von Krankheit jetzt geht. Warum sollten wir das nicht machen? Wollen wir das einfach mal machen? Wenn Gott auf der Esoterikmesse Menschen berührt, dann kann das doch auch in der Gemeinde, oder? Jetzt fehlt mir der Glaube, dass er heute Morgen wirkt, aber nein, natürlich. Gott ist derselbe auf der Esoterikmesse wie im Südstern. Vielleicht mal nur ganz kurz, wenn du heute Morgen hier bist und du bist krank. Wer ist heute Morgen hier und du bist krank? Chronisch, länger? Heb mal deinen Arm. Wisst ihr was? Steht doch mal ganz kurz auf. Alle, die ihr jetzt krank seid, Schmerzen habt. Wir wollen dem Feind mal richtig widerstehen. Und jetzt kommen vielleicht mal ein paar und stellen sich um die rum, die aufgestanden sind. Und wir wollen mal dem Feind eins auf die Mütze geben, weil der Feind kommt mit Krankheit. Wenn Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, er muss nicht nochmal sterben für Krankheit. Er hat's getan. Und deswegen werden wir jetzt beten, dass Krankheit deinen Körper verlässt. Vielleicht ganz schnell, zwei, drei Leute, geht doch auf die zu, die jetzt aufgestanden sind. Legt mal Hände auf. Geht doch mal noch zwei, drei zu Susanne. Mensch, wir wollen doch mal sehen, dass Dinge durchbrechen. Jesus, wir danken dir. Du hast am Kreuz gesiegt. Du hast am Kreuz unsere Schuld und unsere Krankheit getragen. Und deswegen beten wir jetzt und wir sprechen zu diesem Berg von Krankheit in der Autorität Jesu. Ich nehme Autorität über diesen Berg von Krankheit über deinem Leben und ich breche die Macht der Krankheit in deinem Leben. In dem Namen Jesus müssen jetzt Schmerzen gehen. Krankheit weicht in deinem Leben jetzt in dem Namen Jesu. Herr, es ist Autorität in deinem Namen, weil dein Name ist der Name über alle Namen. Und deswegen beten wir, sei es MS, die Macht der Krankheit ist gebrochen. Depressionen müssen weichen in Jesu Namen. Schmerzen müssen jetzt gehen in der Autorität Jesu. Und wir beten, Geist Gottes, komm. Komm und wirke du heute Morgen hier in diesem Ort. Komme du mit deiner Herrlichkeit und rühre jetzt Menschen an. Wir empfangen das von dir heute Morgen. Wir beten, dass alles wieder in die Ordnung Gottes kommt in deinem Körper, in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht nur mal kurz gefragt, bei wem, ohne dass du jetzt nach vorne kommst, oder wir können schon mal gemeinsam aufstehen. Also eben, was ich meinte ist, wir können jetzt schon mal gemeinsam aufstehen. So manch einer hat es immer noch nicht verstanden. Also du hast am Ende deiner Beine zwei Füße, auf die sollst du dich jetzt stellen. Bei wem ist spontan der Schmerz gegangen? Ist was besser geworden? Melde dich doch mal kurz. Ist jemand da, der sagt, es ging sofort weg? Manchmal dauert es, okay. Aber ich weiß eins, in dem Namen Jesus ist Autorität über Krankheit da. Und jetzt werden wir noch eine kurze Zeit nehmen in der Anbetung, wo du vielleicht Zeit nimmst, wo du spürst in deinem Leben, vielleicht müssen Dinge geändert werden. Vielleicht sagst du, ich möchte neu festmachen vor Gott. Er ist meine absolute Autorität. Er ist meine Nummer eins. Vielleicht merkst du, du musst sprechen zu gewissen Dingen in deinem Leben und ihn befehlen. Vielleicht sagst du auch nur, Herr, mitten in der Wüste, ich möchte in die Oase. Komm, Geist Gottes, erfülle mich. Was auch immer dich jetzt bewegt. Vielleicht stehen wir einfach gemeinsam, nicht nur vielleicht, wir stehen einfach gemeinsam vor Gott und machen heute Morgen Dinge fest, damit wir, wie Petrus das sagt, damit wir nicht straucheln, damit unsere Berufung fest ist, dass wir fest sind in Jesus. Ich denke, wir nehmen eine Zeit von Anbetung, ein paar Minuten nur, aber wo wir einfach gemeinsam vor Gott stehen und wo du vor Gott stehst und Dinge festmachst.